Wir befinden uns ja in einer Predigtserie, wie Gott seine Gemeinde baut. Wenn wir von Gemeinde reden und von Kirche reden, so glaube ich, können wir Kirche und Gemeinde nicht hoch genug einschätzen. Das Reden und Schimpfen über Gemeinde und Kirche ist eine ganz heikle Angelegenheit. Denn es sind Gottes Menschen. Menschen, die sich entschieden haben, mit diesem Jesus zu leben, in aller Fehlerhaftigkeit, das ist Gemeinde. Es gibt viele Begriffe in der Bibel zum Thema Gemeinde. Einer der häufigsten ist Ekklesia. Und Ekklesia heißt, wenn man es wörtlich übersetzen würde, die herausgerufenen, Ek und Kaleo. Kaleo kommt das Wort Call im Englischen, davon abgeleitet, sind Menschen, die ein Bekenntnis zu Jesus ablegen und miteinander unterwegs sind. Das ist Ekklesia oder Kirche, Kyriakon oder Kyriake, selbe Menschen, die zum Kyrios, Jesus, gehören. Und diese Menschen leben in einer Welt und sollen dieser Welt zeigen, wie Leben möglich ist, wie man mit den Fehlern anderer umgeht, wie Leben gelingen kann, auch über den Tod hinaus. Die sollen etwas ausstrahlen in dieser Welt, eben auch so, wie sie miteinander umgehen. Man sagt, das ist eine soziale Größe. Und an der Lindenwiese sollen die Menschen aus der Region erkennen, wie man leben kann, wie wir miteinander umgehen, streiten, uns versöhnen und miteinander unterwegs sind. So ein Prototyp von Menschheit, Bernhard wird in ein paar Wochen, Bernhard Ott, darüber sprechen. Und deshalb, wir können nicht hoch genug von Kirche denken. Und wenn wir sagen, Kirche ist so ein Hobby, so ein Nebenprodukt, das gehört halt zum Glauben auch noch irgendwie dazu, dann haben wir ziemlich verkannt, sehr verkannt, um was es bei Kirche geht. Und deshalb gibt es auch diese Predigtserie, wie Gott Gemeinde baut. Und er baut mit Menschen, denn die Kirche sind Menschen. Wenn wir Kirche hören, denken wir an Gebäude. Kirche sind Menschen, Kyriake, Kyriakon, und Menschen, die mit diesem Jesus unterwegs sind. Und die Täufer haben das neu entdeckt und gesagt, das sind Menschen, die sich zu diesem Jesus bekennen. Nicht nur taufen lassen, sondern sich zu ihm bekennen, mit ihm leben wollen. So viel zur Vorrede. Und jetzt ist der Titel dieser Predigt heute, Gott baut mit fehlerhaften Menschen. Denn wir alle, einschließlich meiner Person, sind noch fehlerhaft. Wir sind neu, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und doch holt uns das immer wieder ein. Es geht heute um einen Menschen. Und ich hoffe, dass dieser Mensch uns inspiriert. Ich zeichne ihn mal hier hin. Das ist ein Mensch, also ein Kopf. Jetzt kommen seine Arme. Ich sage es dazu, im Fall ihr es nicht erkennt. Gell? Und dieser Mensch heißt Simon. Simon, Sohn des Johannes. Bei uns gibt es tatsächlich einen Johannes in der Gemeinde und der hat einen Sohn und der heißt Simon. Simon, Sohn des Johannes. Ich vermute, dass dieser Simon sich nicht primär von seinem Vater definieren wollte. Dass wenn man ihn fragt, der wohnt irgendwo in Österreich, wer bist du? Und er würde sagen, ich bin Simon, der Sohn des Johannes. Würde ich sagen, wenn man mich fragt, wer bist du? Würde ich sagen, ich bin Thomas, der Sohn des Friedrich. So war das früher. Das ist Simon. Eigentlich ein bescheidener Mensch. Und dieser Simon war Fischer. Er war unterwegs beim Fischen und hat in einer Nacht mit seinen Leuten nichts gefangen. Null. Keinen einzigen Fisch. Er kommt ans Ufer. Am Ufer steht jemand, den er nicht kennt. Jesus, haben sie gesagt, wer das? Und dieser Jesus steht da. Und dann sagt Simon, Jesus zu ihm, habt ihr nichts gefangen? Eigentlich eine blöde Frage, oder? Er sieht es doch, nichts gefangen. Wenn jemand zu mir sagt, wenn ich Platten am Auto habe, Thomas, hast du Platten? Und wir sagen, nein, sieht nur so aus. Also, Jesus fragt ihn, sagt, habt ihr nichts gefangen? Er sagt, ja, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt dieser Mensch, den Petrus nicht kennt, wirf die Fische auf der anderen Seite aus. Die Netze, nicht die Fische, die Netze. Daniel hört zu. Also, die Netze auf der anderen Seite aus, er wirft die Netze aus und innerhalb von ein paar Minuten alles voll mit Fische, endlos. Und die Netze drohen zu reißen, also nicht die Fische, sondern die Netze drohen zu reißen und sie ziehen das Ganze an Land. Und am Land angekommen ist dieser Simon, Sohn des Johannes, da merkt er, irgendwie ist das mit dem Jesus irgend komisch. Er spürt so etwas wie eine Heiligkeit. Das ist ein ganz besonderer Mensch. Das ist ein ganz besonderer. Das nimmt er wahr. Er hat, dieser Simon, das werden wir später noch sehen, so Antennen in die unsichtbare Welt. Und seine Reaktion ist ganz einfach. Und er sagt, geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das, was mir da entgegenkommt in diesem Jesus, das hat irgendwie Kraft. Heiligkeit. Stellt euch vor, mein Auto wäre hier, Platten, und dann kommt jemand und sagt, du hast keinen Platten. Ich mache, und dann ist die Luft wieder drin. Es wäre ein komisches Gefühl hier. Und wir würden sagen, oh, irgendwas Sonderbares, ein Esoteriker oder sonst ein besonderer Mensch. Das erlebt dieser Simon. Dann geht die Geschichte weiter mit diesem Simon. Wenn wir daran denken, wie Gott Gemeinde baut, denken wir ja normalerweise an kraftvolle Menschen, so einen Felsenmann, so ein kräftiger Mann. Ich habe mir den Film vor x Jahren angeschaut, Rocky. Und Rocky ist ja mit Sylvester Stallone, Rocky Balboa, der Boxer. Da gibt es die Pose, so dieser Rocky, dieser Fels in der Brandung. Und wir denken wahrscheinlich, wenn wir an einen, der Gemeinde baut, an so einen Rocky, an so einen Fels. Und die Geschichte geht weiter und die geht ja in diese Richtung. Es gibt dann ein Gespräch mit Jesus und dann fragt Jesus seine Jünger, die ihm inzwischen nachfolgen, also dieser Simon, Sohn des Johannes auch. Jesus sagt zu ihm, folge mir nach, er lässt alles zurück und geht mit ihm. Und dann gibt es das Gespräch, wo Jesus seine Jünger fragt und sagt, was sagen die Leute, wer ich sei? Was sagen die Leute, wer ich sei? Ja, manche sagen, du bist Elia, der zurückgekommene Prophet. Andere sagen, du bist ein Wundertäter. Und wieder andere sagen, du bist ein toller Rabbi, ein guter Lehrer. Und dann sagt Jesus seinen engeren Kreis, und was sagt ihr, wer ich sei? Was sagt ihr? Und dann sagt Simon, Sohn des Johannes, du bist Christus, du bist der Messias, du bist der Gesandte Gottes. Auf dir ruht die Kraft Gottes. Du wirst Geschichte schreiben. Mit dir wird Gott die Welt verändern und auf die Füße stellen. Du bist der, auf den wir warten. Das erkennt er. Und dann kommt dieses wunderschöne Gespräch. Und dann sagt Jesus zu diesem Simon, Sohn des Johannes, und jetzt möchte ich dir sagen, wer du in meinen Augen bist. Du bist Petrus, ein Fels. Das ist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen möchte. Eine Kirche, die unüberwindbar ist, weil sie sich zu mir bekennt. Auch wenn sich die Tore der Hölle öffnen sollten, um sie zu verschlingen. Den wird nächsten Sonntag darüber predigen. Aber das muss man sich vorstellen. Jesus sagt zu diesem Simon, du bist der Fels. Du bist Rocky, Sylvester Stallone, das bist du. Solchen Muskeln. Petrus, der Fels, Englisch eben Rocky. Das bist du. Unglaublich. Der Petrus, der ist über sich hinausgewachsen. Nicht 10 Liegestützen, sondern ich überhole den Kevin noch. 110, das werde ich hinkriegen. Normal sind die Muskeln hier, ich weiß, aber wir haben sie versetzt. Gehört nicht zu meinen Kernbegabungen, Zeichnen, aber ich mal hier noch ein paar hin. Auch in den Unterarmen, um die Netze zu ziehen, hat er enorm Kraft. Also, das sagt er zu ihm. Und Petrus wächst über sich hinaus. Das bin ich. Ich bin nicht der kleine Simon. Ich bin der Fels, der Felsenmann, der Rocky. Auf den baut Gott seine Gemeinde. Auf diesen Felsen, doch nicht auf diesen Simon. So denken wir. Und das geht nicht lange gut. Der Fels erweist sich als Treibsand. Es gibt ein Gespräch. Jesus sagt, es wird schwierig werden. Ich werde sterben müssen. Und Petrus wird wild und sagt, jetzt heißt er Petrus, das darf dir nicht passieren. Das darf dir nicht passieren. Und wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin der, ich bin Rocky, ich gehe mit dir und für dich in den Tod. So sieht's aus. Wahre Demut, ich bin so kraftvoll. Und dann kommt eine Szene, dass Jesus zu ihm sagt, Petrus, ich sage dir eins, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Also nichts mit positivem Denken im Sinn von, jawohl, du bist der Held, du schaffst es, Petrus. Wenn es einer schafft, dann du. Muss man pushen, bestätigen, positive Psychologie rein. Und dann wird's. Er hält ihm ganz fein und ehrlich den Spiegel vor und sagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal geleugnet haben und sagen, dass du mich nicht kennst. Und so kommt das auch in der ganzen Geschichte. Und Simon leugnet ihn. Verleugnet ihn. Und dann geht es weiter. Jesus wird auferweckt. Er begegnet diesem Simon wieder. Und der Simon oder Petrus, der weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Und dann gibt es ein Déjà-vu sozusagen, eine Wiederholung. Petrus sagt zu seinen Leuten dann, ich gehe wieder fischen, das kann ich. Das mit dem Jesus und Nachfolgen, Welt verändern, das war ein Flop, ich gehe wieder fischen. Und das macht er, geht fischen und was fängt er? Nichts. Nicht einen Fisch fängt er. Dann fahren sie langsam zurück und am Ufer steht einer und sie wissen wiederum nicht, wer das ist. Und es ist Jesus. Und er sagt dasselbe zu ihm, wie bei seiner ersten Berufung. Er sagt, wirf die Netze auf der anderen Seite aus. Und er macht es und das wiederholt sich. Die Netze reißen fast und die anderen Fischer helfen, das Ganze an Land zu bringen. Das ist verrückt. Und bevor das geschieht, hat Jesus eben Simon Jesus 3-mal verleugnet. Die Szene lesen wir im Johannesevangelium. Simon Petrus stand noch immer beim Feuer und wärmte sich. Da sagen die anderen zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus erwiderte, nein, ich bin es nicht. Und der andere sagt, ich habe dich doch mit eigenen Augen bei ihm im Garten gesehen. Und wieder stritt Petrus es ab. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und Petrus geht hinaus und weint bitterlich. Das ist der Hintergrund. Und jetzt begegnet er, der Jesus geleugnet hat, diesem Jesus, der ihn verleugnet hat. Jetzt begegnet er ihm. Und eine der schönsten, spektakulärsten Geschichten dürfte das sein, was jetzt kommt. Dass dieser Jesus diesem Petrus begegnet und als erstes in einer Handlung, nämlich, dass er noch einmal erleben darf, dass er Fische fängt, obwohl er die ganze Nacht nichts gefangen hat. Und das erinnert an den ersten Fischfang. Die Ahnung, irgendetwas ist hier ganz wild, ganz verrückt. Da wiederholt sich was, das habe ich doch schon mal erlebt. Und jetzt wiederholt sich das, der Heilige begegnet mir. Ich, der ihn verleugnet habe, ich, der nicht zu ihm gestanden bin, ich, der ich gedacht habe, ich wäre der Rocky, ich wäre der Felsenmann. Und jetzt kann man erahnen, muss man sich vorstellen, wie es diesem Petrus ging. Was kommt jetzt von diesem Jesus auf mich zu? Was wird dieser Jesus zu mir sagen? Was wird er mit mir machen? Dieser Heilige, der wohl irgendwie die Fische lenken kann, der alles im Griff hat, mit dem ich Wunder erlebt habe, das muss ein ganz schwieriger Moment für Petrus gewesen sein. Das ist die Situation. Um die Begegnung am See zu verstehen und die Fragen, die jetzt kommen, müssen wir ein bisschen den Hintergrund verstehen. Da gibt es noch andere Szenen, die extrem wertvoll werden, aber das ist die Situation. Und jetzt kommt Jesus und er stellt Simon die entscheidende Frage. Also stellt euch das vor. Jemand um euch herum hätte einen riesen Bockmist gebaut, eine unmögliche Sache gemacht, ganz schlimm. Und ihr begegnet dem. Und dann sagt Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich mehr lieb als diese hier? Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ist das nicht verrückt, dass er diese Frage stellt? Und das Spannende ist, dass er diese Frage dem hier stellt. Er stellt diese Frage nicht dem Felsenmann, er stellt diese Frage diesem Simon. Und das hat eine tiefere Bedeutung, wenn wir bei fehlerhaften Menschen sind. Er sagt nicht, Petrus, du Felsenmann, liebst du mich? Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, dieser ängstliche, eher klein von sich denkende Mensch, dem stellt er die Frage. Und mit anderen Worten sagt er zu ihm, Simon, es genügt, Simon zu sein. Du musst dich nicht größer machen, als du bist. Das überlass bitte mir. That's my job. Das mache ich. Die ganze Welt wird von dir reden, aber das mache ich. Ich frage dich, diesen einfachen Menschen, diesen einfachen Thomas, Thomas Dauwalter, Sohn eines Landwirts, im popligen Eirach geboren, im Schlafzimmer meiner Eltern, kein Krankenhaus, nichts. Jahrelang darunter gelitten, dass ich ein Bauerbub bin. Und nicht mehr. Ich bin der Sohn eines Bauern. Punkt. Fertig. Und zu diesem Bauernbub kommt Jesus. Und zu diesem Bauernbub und Sohn eines Arbeiters und Tochter einer Alleinerziehenden, was auch immer, zu denen kommt Jesus. Und er sagt, Ursula, liebst du mich? Frag nicht die Heilpädagogin und Heimleiterin und was du alles bist, sondern er fragt diesen Menschen. Und so ist jeder von uns, jeder und jede, ist gefragt, jede. Ob Bauerbub oder Sohn eines Akademikers, ob promoviert zweimal, dreimal, ob habilitiert. Die Frage geht an den Dänen, der ebenfalls ein Bauerbub ist, genauso wie ich. Den liebst du mich. Nicht den Theologen, nicht den Master of Arts in Theology, sondern den Bauernbub. Unglaublich berührend, was hier in dieser Geschichte läuft. Jeder und jede Stimme und jeder Mensch zählt im Reich Gottes. Jeder, jeder. Und das finde ich so, so schön. Wir begegnen einander auf Augenhöhe, ob promoviert, ob keinen Beruf. Wir sind alle Simon, Sohn des Johannes. Und etwas weiteres, und das will ich betonen, steckt hier drin die entscheidende Frage, wenn wir in Gemeinde uns engagieren und mitarbeiten, das Stilprinzip ist Liebe. Eine Liebe, die bei Jesus entspringt, das ist das Entscheidende. Nicht, was wir können. Es gibt heute den Spruch, Menschen werden aufgrund ihrer Kompetenzen eingestellt und aufgrund ihres Charakters wieder entlassen. Das hat mir jemand aus der Industrie gesagt. Die Leute performen so gut, Thomas. Die Kaderstellen sind so schwierig zu besetzen, wenn da kommen lauter Performer. Charakter furchtbar. Deshalb die Liebe als Hingabe an den anderen, an eine Gemeinschaft, an ein Volk. John F. Kennedy hat mal gesagt, ihr müsst nicht fragen, was der Staat für euch tun kann, sondern was ihr für den Staat tun könnt. Völlig unpopulär heute, völlig unpopulär. Und so gehen wir aber auch miteinander unter, wenn wir immer nur abziehen, was bringt mir das, was hilft mir das, aber ich frage nie, wie sieht Liebe aus in meiner Familie, in der kleinsten Gemeinschaft, im Hauskreis, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in unserem Volk? Und Jesus stellt die Frage nach der Liebe. Und er fragt mit anderen Worten und sagt, Simon, Sohn des Johannes, kennst du mich? Kennst du den fleischgewordenen Gott? Weißt du, wofür mein Herz schlägt, lass dich bitte mal auf mich ein und frag nicht immer, wie du der Felsenmann werden kannst. Lass dich als dieser Bauerbuhr oder Fischerbuhr auf mich ein. Bau eine Beziehung zu mir. Und Simon, Sohn des Johannes, der realisiert langsam, um was es geht. Kein Donnerwetter, keine Forschung in der Vergangenheit. Petrus sagt nicht, Jesus sagt nicht zu ihm, Simon, Sohn Johannes, jetzt müssen wir in deine Vorfahren gehen. Vielleicht hat dein Opa irgendeinen Fluch oder weil du so eine Pfeife bist und kein Felsenmann. Null, nichts. Keine, du musst dich jetzt entschuldigen auf die Knie und bitten. Null, nichts. Er fragt nach der Liebe. Und dann geht die Geschichte weiter. Liebst du mich mehr, als die anderen hier lieben? Und dann sagt Simon, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ein komisches Gespräch, finde ich. Ich würde meine Frau fragen, Regina, liebst du mich? Und sie würde sagen, ja, Thomas, du weißt, dass ich dich liebe. Dann würde ich sagen, weil ich Tatortgucker bin, bitte beantworte meine Frage. Sagen die Kommissare dort immer, bitte beantworten Sie meine Frage. Ich habe dich nicht gefragt, ob ich das weiß, sondern ich habe gefragt, ob du mich liebst. Petrus sagt, das hat eine tiefere Bedeutung, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, du weißt, und wir sind wieder beim Einstieg, wie es in mir wirklich aussieht. Du weißt es besser, wie es in mir aussieht. Und meine Liebe, mit anderen Worten sagt er, ist in der deinigen begründet. Meine Liebe hat in deiner Liebe, in deiner Beziehung zu mir ihren Ursprung, ihre Quelle, ihr Vorbild und ihre Kraft. das kommt nicht aus mir. Ich kann nicht Filzenmann sein. Ich kann nicht mein Leben hergeben für die Freunde. Ich kann das nicht. Ich bin schwach geworden, eingeknickt, schon damals, als eine Dienerin vor dem Hoftor mich gefragt hat, ob ich dich kenne. Ich bin eingeknickt. Jesus, mache uns nichts vor. Meine Liebe zu dir entspringt in der deinigen. Das ist die Pointe. Meine Liebe zu dir kommt von der deinigen, ist von der deinigen inspiriert, speist sich von der deinigen, hat von der deinigen Kraft. Deshalb ist die Beziehung zu Jesus für Menschen, fehlerhafte Menschen, die in der Gemeinde mitarbeiten, der Gesellschaft dienen, das A und das O. Und zwar die Beziehung zu diesem Jesus, der so weit liebt, dass er sein Leben verschenkt. Und Petrus merkt oder Simon merkt, eigentlich kann ich nicht lieben, aber mit diesem Jesus, da könnte aus mir wieder ein Rocky werden, ein Felsenmann. Aber unter anderen Vorzeichen, nämlich unter dem Vorzeichen stark, unbändig stark in der Liebe. Unfassbar, was hier steht, ist die Liebe Jesus, die dieser zu ihm hat, die ihn motiviert. Johannes sagt es an einer anderen Stelle, sagt Johannes dann, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist der Schlüssel. Ich muss nicht Rocky sein. Ich darf der bedürftige kleine Bauernbub sein. Durch die Begegnung mit Jesus beginnt was und geschieht was. Das Problem ist, dass dann diese Muskeln wachsen, aber die geistlichen Muskeln, wie bei Petrus, nicht wachsen. Es wachsen nur diese Muskeln, 100 Liegestütze, 120 Liegestütze. Aber wie man vergibt und wie man liebt und wie man freundlich ist und wie man sich freuen kann an Jesus, habe ich nie gelernt. Aber meine Muskeln wachsen. Aber mein Charakter und mein geistliches Leben wächst nicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wenn wir davon sprechen, Jesus zu lieben, lieben wir Jesus, wie er uns geliebt hat. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. So lieben wir Jesus und so sollen wir einander lieben. Jesus ist die Quelle, die Motivation, das Vorbild für Lieben. Wenn wir von Liebe reden, müssen wir an Jesus denken. Und das ist das, was er sagt, Simon, Sohn des Johannes. Das wird dich zu einem Rocky machen, von dem die ganze Welt die nächsten tausende Jahre sprechen wird. Sie wird von deinem Verrat sprechen und sie wird davon sprechen, wie ich mit dir umgegangen bin, wie Vergebung aussieht. Unglaublich. Und dann kommt auf diese Antwort schon wieder so etwas Komisches von Jesus. Also Simon, Sohn des Johannes, sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann kommt nicht das Allgemeine, das wir kennen. Alles gut? Ist alles gut, Simon. Alles gut, alles passt. Das ist so eine Redewendung, die sich eingebürgert hat, wenn man zu mir kommt und sagt, alles gut? Was soll ich denn da sagen? Ist doch nie immer alles gut. Also bin ich jedes Mal heillos überfordert. Und dann stammel ich irgendetwas rum. Ja, manches ist gut, manches nicht. Keine Ahnung. Jesus kommt jetzt und sagt zu diesem Rocky, Sorge für meine Schafe. Stellt euch das vor, der sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann kommt ein Befehl, Sorge für meine Schafe. Weide meine Lämmer sind zwei unterschiedliche Begriffe, aber ist nicht so entscheidend wichtig, Sorge für meine Schafe. Herr, zwischen uns zwei stimmt's. Und dann sagt Petrus, und jetzt diene mit den Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe, den Menschen in der Gemeinde und der Welt. Sorge für meine Schafe. Jetzt, durch das Scheitern hindurch, durch das, was ich dir zugesprochen habe, du bist Rocky, du bist der Felsenmann und auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Aber, lieber Petrus, anders als du gedacht hast. Du hast gedacht, die Muskeln machen es. Und jetzt bist du gescheitert, du bist zu Treibsand geworden. Und jetzt, jetzt bist du in der Lage und ich bin in der Lage, mit dir Gemeinde zu bauen. Ist unglaublich schön. Es geht hier nicht darum, dass jemand mehr Resilienz aufbaut. Das lesen wir heute. Resilienz ist so ein Schlagwort. Ich bin gescheitert und dann schaue ich die Fehler an und dann lerne ich aus den Fehlern und danach bin ich stärker. Und wehe, einer kommt mir zu nahe, den mache ich fertig. Genau das ist nicht der Punkt. Keine Selbstoptimierung, sondern die Liebe zu Jesus wird vertieft. Der Dienstcharakter wird vertieft. Menschen, die beherrschen wollen, handeln nach dem alten Muster. Menschen, die mit ihren Begabungen und Fähigkeiten und Kompetenzen dienen wollen, die handeln im Sinne Jesu. Weide meine Lämmer unter neuen Vorzeichen, unter dem Vorzeichen der Liebe, unter dem Vorzeichen des Dienstcharakters, zum Wohl der anderen, zum Aufbau der Kirche. Und du bist ja Teil der Kirche, geht es allen gut, geht es auch dir gut. Das ist der Grundgedanke in dieser Episode, der hier zum Ausdruck kommt. Nur, wir sehen das nächste Bild, nur ein zerbrochener Fels. Ein zerbrochener Fels, der bringt Frucht hervor. Hier in den Ritzen sammelt sich Humus ab und da kann was wachsen. An einem Fels, der nur Fels ist, glatt, da wächst gar nichts. An einem Rocky, der so ist, der wächst gar nichts. Aber wenn er zerbrochen ist, dass sich zugesteht, demütig wird, wird er offen für die Liebe und für Wachstum und für Entwicklung. Das ist in der Felsenmann-Geschichte das Geheimnis. Nicht Petrus ist nachher ein gebrochener Mann, der sich nichts mehr getraut, sondern er ist mutig und wagt. Er geht am Tempel vorbei, da sitzt einer, seit Jahren gelähmt. Petrus geht an ihm vorbei und sagt, Gold und Silber habe ich nicht, die Muskeln habe ich nicht, aber im Namen Jesus steh auf und geh. Der Mann steht auf und ist geheilt. Er hält die Pfingstpredigt. Der Heilige Geist fällt herunter. Er hat den Mut, Dominik Pfenninger hat letzten Sonntag darüber gepredigt, zu den Heiden zu gehen, in die Welt zu gehen, um das Evangelium zu bringen. So mutig ist er, aber im Dienen. In der Liebe zu den Menschen, nicht um sie zu beherrschen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir Täufer machen dann daraus, dass wir immer klein und dumm und bescheiden bleiben. Wir sind ja nur die Simons. Nein, der falsche Rocky zerbricht. Simon wird angesprochen, Gott holt mich ab, wo ich bin. Ich kann nur verändern, was ich angenommen habe. Ich kann nur dazu stehen, dass ich ein Bauernbub bin und das verändern, wenn ich es angenommen habe. Und ich kann nur verändern, dass ich ein Opelfahrer bin und vielleicht mal einen Porsche fahre, wenn ich angenommen habe, ich bin Opelfahrer. Und das Gefährt ist nur zweitrangig, sekundär gut im Verhältnis zu anderen. Egal, schlechtes Beispiel, vergesst es. Also, ich denke, der Hauptpunkt ist klar. Und dieser Simon, das nehme ich vorweg, der zum Apostel wieder wird und zum Hirte, zum Oberhirte, ist bereit, im Jahr 65 zu sterben. Und die Überlieferung sagt, dass er gekreuzigt wurde. Aber aus der Macht der Liebe, aus der Macht der Hingabe, nicht weil er der Stärkere ist, sondern er ist zerbrochen, er steht zu seiner Größe und jetzt baut Jesus ihn auf. Deshalb auch auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Er baut sie nicht auf uns, sondern mit uns und für uns und durch uns. Aber er baut. Seit 25 Jahren gibt es am Dienstagmorgen hier ein Frühgebet. 10, 20 Menschen beten jeden Dienstag eine Stunde. Was das für Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Aber ich halte es mit N.T. Wright. N.T. Wright sagt, als ich angefangen habe zu beten, haben sich die Zufälle gehäuft. Als ich wieder aufgehört habe zu beten, sind die Zufälle weniger geworden. Und ich halte auch für unsere Entwicklung, glaube ich, dass Jesus unsere Gebete hört. Über die vielen Jahre, die schlichten, einfachen Simon, Sohn des Johannes, Gebete. Wir beten so, wie wir können und nicht so, wie wir nicht können. Das finde ich so schön an dieser Geschichte. Und Gott macht dann was draus und wir werden nur staunen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und der Höhepunkt dieser Geschichte ist, der ist unbequem. Nicht der letzte Höhepunkt, der zweite Höhepunkt, das Gespräch geht weiter. Normalerweise hören hier die Predigten auf. Ich habe vorhin schon drüben darüber gepredigt. Im stillen Gottesdienst, da habe ich aufgehört hier. Weil jetzt kommt noch was Unangenehmes. Und dann sagt Jesus zu diesem Simon noch, Simon, ich sage dir eins. Früher, als du jung warst, muss ich darüber zu den Jungen, früher, als du jung warst, hast du dich selbst gegürtet und bist Wege gegangen, die du wolltest. Das ist das Privileg der Jugend. Und dann geht er hier rüber, zu den eher Älteren, zu mir, den müsst noch darüber. Und dann sagt er später, wenn du älter geworden bist, Simon, dann wird ein anderer dich gürten, und du wirst Wege gehen, die du nicht willst. Und das war für mich wie so ein Damoklesschwert über mir. Wenn ich denn älter werde, muss ich Wege gehen, die ich nicht will, weil Jesus das will. Und das hat was. Ich habe es als Bedrohung empfunden, inzwischen empfinde ich es auch als Privileg. Denn ich kann nur Wege gehen, die kein anderer gehen kann. Wenn Menschen große Leiderfahrungen machen, wenn ein Kind stirbt, da kann einer, der das nicht erlebt hat, kann den Weg nicht gehen, um zu trösten. Aber einer, der es erlebt hat, der kann es. Das macht mir nicht Spaß in dem Sinn, aber ich kann mitleiden. Ich kann mitleiden. Und als verwunderter Heiler kann ich die Leute mit auf einen Weg der Heilung nehmen. Es gibt verwundete Verwunder, die ihre Ziele nicht erreichen als Rockies und die schlagen Wunden bei anderen Menschen. Petrus hat Heilung erlebt und wird dadurch ein verwunderter Heiler für andere Menschen. Und das sind Wege, die wir Ältere gehen können, die können nur wir gehen, weil wir hoffentlich reflektierte Lebenserfahrung haben, die Junge halt nicht haben. Ihr müsst das auch nicht haben. Aber wir Älteren sollten sagen, okay, Jesus klopft an und ich gehe den Weg. Ich laufe jeden Tag spazieren, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und mache meistens so zwei Anrufe während dem Spaziergang. Und da fallen mir allerlei Leute ein, denen ich anrufen soll. Menschen, die es schwer haben, ist schwieriger anzurufen als jemand, der gerade 100.000 Euro im Lotto gewonnen hat. Dem kann man gratulieren, der sagt, komm heute Abend noch, ich habe schon Champagner gekauft, den köpfen wir. Jemand, der weint, traurig ist, aber dort sind meine Kompetenzen. Also bitte sagt Jesus, geh diesen Weg mit diesen Menschen. Das kannst nur du. Und das ist eigentlich auch ein Privileg, weil man heilend in die Gesellschaft und in die Gemeinde reinwirken kann, ist eigentlich auch was Schönes. Alleinerziehende können Alleinerziehenden besser helfen als diejenigen, bei denen die Familie heil ist und alles bestens ist. Das ist halt so. Wenn sie Heilung erfahren haben, wenn sie ihren Zerbruch angenommen haben und wenn sie ihren Zerbruch heilen lassen und nicht in die Falle der Selbstoptimierung tappen, das ist wichtig. Der Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte ist dann, dass Jesus ganz einfach sagt, folge mir nach. So beginnt's, dass Jesus zu Simon sagt, folge mir nach bei der ersten Begegnung. Und so endet die Geschichte zwischen Jesus und Simon, indem er sagt, folge mir nach. Die Welt, lieber Simon, die Welt, die braucht dich. Folge mir nach heißt, verkörpere die Liebe Gottes, so wie du nur es kannst. ich kann die Liebe Gottes ein Stück weit verkörpern. Den verkörpert sie anders, der Klaus wieder anders. Aber wir zusammen als Gemeinde verkörpern die Liebe Gottes ganz schön viel. Aber die Hauptaufgabe der Nachfolge ist, die Liebe Gottes verkörpern. Nicht im Sinn von gutmütiger Trottel, das sind die Begriffe bei Jesus. Das ist Wahrheit, das ist Gerechtigkeit, das ist Gnade und das ist Barmherzigkeit. Wahrheit, die Dinge benennen, Gerechtigkeit, Konsequenzen ziehen und dann Gnade und Barmherzigkeit dazu. Das kennt die Welt nicht. Entweder totschweigen, tun wir so barmherzig, oder hart Gericht halten. Und die Bibel kennt beides. Und das Kreuz ist das beste Beispiel. Und das meint Jesus. Folge mir nach. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Dieser zerbrochene Simon, der Jesus verleugnet hat, Jesus, der ihm begegnet ist, der hat die Liebe erfahren, erlebt. Jesus hat die Finger nicht in die Wunde gelegt und gesagt, du hast und jetzt geh auf die Knie, sondern er hat ihn gefragt, liebst du mich? Wie sieht es aus zwischen uns? Liebst du mich? Und bist du bereit, dich überhaupt lieben zu lassen? Deshalb die Antwort, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Bist du bereit, dich lieben zu lassen? Und dann diese Liebe zu verkörpern und weitergeben. Deshalb unser schöner Slogan zum Schluss. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen, nicht eine Organisation, die optimiert wird und mächtig wird, sondern Kirche Lindenwiese, das sind wir Menschen. Menschen aus der Region, ländlicher Raum, Bauernbuben, Arbeiterkinder, alles Mögliche, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig, Simons, bodenständig, aber vom Himmel inspiriert. Das ist unsere Stärke, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass er durch uns und mit uns wirkt. Das ist unsere Stärke und die müssen wir entdecken, nicht die eigenen Muskeln aufblustern. Gemeinsam, und hier sind wir im Zentrum, gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein. Hier ist ein Übungsfeld, wie man scheitert, wie man sich vergibt, wie man groß und klein ist und wie man mit Bauernbuben umgeht. All das üben wir hier ein und leben es dann im Alltag in unserer Umgebung. Amen.